Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, schönen guten Abend. Oh, ist ein bisschen laut. Markus meinte, wenn ich früher oben gewesen wäre, hätten wir besser einen Soundcheck machen können. Jetzt weiß ich warum. Aber vielleicht kriegt er es so ein bisschen während der ersten Sätze eingegroovt, sage ich mal. Ja, genau, ich bin Nathanael, ich bin 27 Jahre alt und ich freue mich heute Abend gemeinsam mit euch in Gottes Wort zu schauen und zu schauen, was Gott uns heute Abend durch sein Wort auch sagen möchte. Und ich glaube, dass Gott real ist, ich glaube, dass er existiert und ich glaube, dass auch sein Wort lebendig ist und dass er durch sein Wort spricht. Und vielleicht sitzen einige hier unter uns heute, die das auch glauben und die daran gar keinen Zweifel haben. Vielleicht habt ihr die Bibel schon mal komplett durchgelesen, von Anfang bis Ende. Und das ist für euch so eine felsenfeste Wahrheit und ihr habt da keinen Zweifel dran. Dann seid ihr sehr reich beschenkt. Vielleicht sitzen hier aber auch Leute heute Abend, die das Ganze noch so ein bisschen skeptisch sehen und die irgendwie die Bibel cool finden und die Gemeinschaft cool finden, aber die sich jetzt noch nicht so 100% sicher sind, ob die Bibel wirklich von Gott geschrieben ist. Und wenn du zu dieser zweiten Gruppe gehörst, also sozusagen die da ein bisschen zögerlich sind, sage ich mal, dann möchte ich dich einladen, einem kleinen Gedankenraum zu geben. Und zwar, wenn Gott existiert und er sich nicht von den Menschen abgewandt hat, also das sind sozusagen diese zwei Prämissen, dann macht es ja Sinn, dass er sich den Menschen offenbaren möchte. Und wenn Gott dann noch ein Buch schreibt, in dem viele Prophetien irgendwie sich gegenseitig erfüllen und das über Jahrtausende geschrieben wurde von unterschiedlichen Menschen, und dass jeden Tag Menschen lesen und dadurch Gott begegnen, dann sollte es ja auf jeden Fall möglich sein, dass das Gottes Wort ist. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, wenn sie das erste Mal diesem Gedanken Raum geben und das erste Mal diese Faszination erleben, dass Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat und der das ganze Universum in der Hand hält und der vor allen Dingen war und nach allen Dingen sein wird, dass dieser Gott ein Buch geschrieben hat und wir heute dieses Buch in der Hand halten, dann erleben sie so eine gewisse Faszination. Und ich möchte uns heute einladen, dass wir unseren Predigttext gleich mit dieser gleichen Faszination lesen, wie jemand, der das erste Mal Gottes Wort in den Händen hält und begreift, dass nicht irgendein Buch, das er irgendwo in der Bücherei gefunden hat, sondern das ist das Buch, das Gott für die Menschen geschrieben hat, um sich darin Gott zu offenbaren, um sich darin den Menschen zu offenbaren. Und ich möchte, bevor ich den Text gleich lese, euch von eine kleine Geschichte erzählen von einem Mann. Und dieser Mann ist 1869 geboren und hat dann Jura studiert und hat gearbeitet, erst nach England gezogen und dann nach Südafrika. Und hat dann da als Rechtsanwalt gearbeitet. Und dieser Mann hatte die Faszination über die Bibel und insbesondere die Faszination über Jesus und die Bergpredigt. Und er hat sich so mit dem christlichen Glauben beschäftigt und er wollte dann natürlich auch mal in einen Gottesdienst gehen. Und so ging er in Südafrika, also wirklich schon vor langer Zeit, irgendwann im 19. Jahrhundert, ging er zu einer Kirche und sonntags und wollte dort in den Gottesdienst gehen. Und der Kirchendiener, der da an der Tür stand, sagte zu ihm, ja, weißt du was, ich glaube, du passt hier nicht so gut rein. Also ihr müsst euch vorstellen, zu der Zeit in Südafrika, vielleicht habt ihr das mal irgendwo gehört, herrschte sowas wie Apartheid. Und dieser Kirchendiener sagte zu ihm, das ist eine Kirche für Weiße. Und am besten gehst du zu einer anderen Kirche, wo du irgendwie besser reinpasst. Und diese Geschichte ist wahr. Und dieser Mann, von dem ich gerade erzählt habe, das war Mahatma Gandhi, der erst in England gelebt hat und dann in Südafrika, der von Jesus fasziniert war und dem christlichen Glauben, aber der danach schrieb, scheinbar gibt es auch im Christentum ein Kastensystem. Und er wandte sich vom christlichen Glauben ab und dem Hinduismus wieder zu und ging zurück nach Indien. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von vor 2 Wochen, wo André gepredigt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an sein Bild. Er hat hier diese Flugzeugabsperrbänder aufgestellt. Und seine Message war im Prinzip, sei kein Türsteher für Gottes Reich, sei kein Türsteher für Jesus, der irgendwie Leute abweist, weil er irgendwie das Gefühl hat, die passen hier nicht rein, sondern sei ein Wegweiser. Vor 2 Wochen haben wir gehört, wie Gott Petrus berufen hat, um ein Wegweiser zu sein. Und heute werden wir lesen, wie Gott Petrus gebraucht. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr den Text von heute einmal aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 10. Und wenn ihr vor 2 Wochen nicht dabei wart oder schon wieder alles vergessen habt, was André da gepredigt hat, dann will ich euch nochmal so einen kleinen Kontext geben. Weil unser Kapitel, also unser Text ist Kapitel 10 ab Vers 24. Das ist sozusagen die zweite Hälfte von Kapitel 10. Und die erste Hälfte, über die hat André gepredigt. Und wir merken, dass das so ein bisschen aufeinander aufbaut. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie den Livestream guckt, Wochen später, kann ich euch auch empfehlen, nochmal die Predigt von vor 2 Wochen zu schauen. Dann versteht ihr vielleicht manches besser und dann ergänzt sich das gut. Aber ich gebe trotzdem mal den Kontext so ein bisschen wieder. Also wir befinden uns in der Apostelgeschichte. Das ist ja die Reihe, durch die wir gerade predigen. Und Gott hat zu Petrus gesprochen in einer Vision und ihm gezeigt, dass es keine reinen und unreinen Tiere mehr gibt. Und dass es auch nicht nur rein, also dass es keine reinen und unreinen Menschen mehr gibt. Weil früher war es für die Juden nicht erlaubt, Menschen zu begegnen oder mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die keine Juden waren. Und Gott schickte eine Vision zu Petrus und offenbarte ihm eine völlig neue Erkenntnis für die Zeit damals. Und in der gleichen Zeit schickte Gott auch einen Engel zu Cornelius, der lebte irgendwie 50 Kilometer weiter in Caesarea. Und Cornelius war kein Jude und auch kein Christ. Cornelius war römischer Hauptmann, also Hauptmann von so einer Eliteeinheit. Heutzutage wäre er wahrscheinlich so Truppführer vom SEK oder so. Und Cornelius hatte irgendwie vom Gott Israels gehört. Und er war sehr neugierig, er wollte diesen Gott gern kennenlernen. Und er betete und spendete auch, also gab den Armen Geld. Und er suchte Gott. Und zu diesem Cornelius, also diesem SEK-Hauptmann, schickt Gott einen Engel und sagt ihm, Cornelius, dein Gebet wurde erhört. Sende ein paar Männer nach Joppe und dort findest du einen Mann, der heißt Simon Petrus. Und den hol mal zu dir und der wird dir dann von mir erzählen. Und in diesem Kontext findet unser Text heute statt. Also Cornelius hat nicht gezögert, Petrus zu sich holen zu lassen und schickt ein paar Männer nach Joppe. Und ich lese mal ab Vers 23, um so ein bisschen den Übergang zu Andres Predigt smoother zu machen. Genau, Vers 23. Als Petrus das hörte, bat er die Männer von Cornelius, herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor kam, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. »Ihr wisst sicher«, sagte Petrus zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich hergeholt habt.« Cornelius erwiderte, »Vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir, und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir es erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über die Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus taufen zu lassen. Danach blieb auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Ja, lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für das, was wir gerade gelesen haben. Danke, Herr, dass du nicht auf diese Welt nur gekommen bist, um Juden das Evangelium zu bringen und Juden diese rettende Botschaft zu bringen, sondern dass wir heute lesen dürfen, dass deine rettende Botschaft für die ganze Welt gekommen ist, Herr. Danke, dass deine Gnade keine Grenzen hat und dass das, was wir vor 2 Wochen hören durften in der Predigt von André, in diesem Text heute Realität wird. Und ich möchte dich bitten, dass so wie du deinen Heiligen Geist damals ausgegossen hast über diese Leute in Caesarea, dass du deinen Heiligen Geist auch über uns heute ausgießt. Ich möchte dich bitten, dass du heute durch dein Wort sprichst, dass du uns Gnade schenkst, auch deine Stimme zu hören, dass du uns Gnade schenkst, das zu verstehen, was du uns heute offenbaren möchtest. Und Herr, dass wir heute einfach ein Stück mehr von deiner Herrlichkeit erkennen. Du siehst die Schwachheit, die wir alle mitbringen, die Schwachheit, in der ich hier predige und auch in der wir alle irgendwie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das überwindest und uns heute dich selbst offenbarst. Amen. Ja, wisst ihr, wir haben ja letzte Woche einen Missionsbericht gehört von Hannah und Merle. Und ich musste daran denken in meiner Vorbereitung und es hat ganz gut gepasst zu dem Text, dass ich mal einen Einsatz gemacht habe in Fidschi. Das ist aber schon lange her. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, in einer meiner Predigtillustrationen, in den Predigten, die ich kurz danach gehalten habe. Das habe ich seit einer Weile nicht erzählt. Und wir sind da so über die Inseln gereist und haben dann immer bei den verschiedenen Familien gewohnt, für mehrere Nächte, manchmal auch für eine Woche. Und zwischendurch waren wir mal bei einer Familie, die nicht so viel Geld hatte. Und die uns aber trotzdem immer sehr gastfreundlich empfangen hat und für uns gekocht hat und Essen vorbereitet hat. Und ich erinnere mich noch daran, dass es eines Abends Essen gab und es gab Brot dabei. Und wir haben gemerkt, oh, das das Brot ist verschimmelt. Und das war dann kein Problem, weil es gab ja noch anderes Essen, man konnte das dann sozusagen einfach so weglassen. Aber am nächsten Morgen gab es das gleiche Brot nochmal und diesmal frittiert und halt als Hauptgericht sozusagen. Und wir waren dann in dieser Bredouille. Es ist ja mega, mega unhöflich und vor den Kopf stoßend, das jetzt nicht zu essen. Das ist schließlich alles, was sie haben. Und gleichzeitig haben wir eigentlich ja alle, seit wir Kinder sind, gelernt, verschimmeltes Essen essen wir nicht. Das ist nicht gesund und das tut uns nicht gut. Und irgendwie, wahrscheinlich ekeln wir uns auch ein bisschen davor, Dinge zu essen, die ja halt verschimmelt sind. Und ich glaube, in so einer ähnlichen Situation befand sich Petrus auch in unserem Text. Er hat von Gott jetzt gerade offenbart bekommen, dass er Dinge essen darf, von denen er seit er Kind war gelernt hat, dass sie nicht zu essen sind. Also dass es reine und unreine Tiere gab und dass die Juden nur die reinen essen durften und zum Beispiel Schweine als unrein galten und deshalb nie von Juden gegessen wurden. Und ich glaube, wir denken heute mit unserem Mindset oft so, ja, da hat sich Petrus bestimmt mega gefreut, dass er jetzt auch Bacon essen durfte. Aber ich glaube, wenn wir uns so wirklich in seine Situation hineinversetzen, etwas zu essen, was wir noch nie gegessen haben, etwas zu essen, wo wir seit wir Kind waren gelernt haben, dass es eigentlich schlecht ist, ist meistens ja nicht so appetitlich, sondern wir ekeln uns eher davor. Und ich glaube, in so einer Situation war Petrus hier auch. Ich glaube, Gott hätte ihm auch sagen können, du kannst jetzt Raupen und Oktopus essen, aber er hat ihm halt gesagt, so zum Beispiel Schweine oder andere unreine Tiere, ja, kann er nun essen. Und Petrus in Vers 14 erwidert, auf gar keinen Fall, Herr. Und ich glaube, das ist für uns eine nachvollziehbare Situation, vielleicht auch gerade mit dieser Parallele zu dem verschimmelten Essen, die ich gerade gezogen habe. Petrus erwidert, auf gar keinen Fall, Herr. Das ist nachvollziehbar, aber das zeigt auch so ein bisschen, was Petrus eigentliches Problem war. Petrus glaubte, das sehen wir immer wieder in den Evangelien, besser zu wissen, was gut für ihn ist, als Gott. Also zum Beispiel, als er Jesus begegnet, da steht Petrus gerade in seinem Fischerboot und hat gerade diese Nacht mit dem Angeln hinter sich oder Fischen hinter sich und hat keine Fische gefangen. Und Jesus steht dann am Ufer und sagt zu Petrus, komm, fahr nochmal aufs Wasser und wirf nochmal die Netze aus. Und da sagt Petrus wieder sowas, auf keinen Fall, Herr. Ich meine, du bist bestimmt ein guter Prediger und das machst du auch richtig gut, Jesus. Aber, also, ich bin Fischer, ne? Ich weiß ungefähr, wie das funktioniert. Ich glaube, ich habe von den ganzen Fischen-Dingen ein bisschen mehr Ahnung. Und egal, ob ihr die Geschichte kennt oder nicht, ihr könnt wahrscheinlich ahnen, als Petrus dann nochmal aufs Wasser fährt, fängt er einen Haufen Fische. Oder an einer anderen Stelle, als Jesus Petrus die Füße waschen will, da sagt Petrus wieder, auf gar keinen Fall, Herr. Ich bin nicht würdig, dass du mir die Füße wäschst. Oder als Jesus Petrus offenbart, dass er ihn dreimal verleugnen wird, da sagt Petrus wieder, auf gar keinen Fall, Herr. Vielleicht die anderen, ja, die anderen vielleicht. Aber ich bin Petrus der Fels, hast du doch gesagt. Nicht Petrus die Schneeflocke. Und dieser gleiche Petrus, der damals jetzt schon dreimal die gleiche Lektion gelernt hat, ne? Die gleiche Lektion gelernt hat, nämlich Gott weiß besser, Gott kennt dich besser und Gott weiß besser, was gut für dich ist. Dieser gleiche Petrus sitzt hier jetzt wieder und sagt, auf gar keinen Fall, Herr. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges oder etwas Unreines gegessen. Und wir sehen da so einen interessanten Vergleich. Petrus, mal fangen wir mal anders an, zwischen Petrus und Cornelius. Cornelius, dieser SEK-Mann, der eigentlich Gott ja nur vom Hörensagen kennt, der fromm lebt, aber Gott nicht selber erlebt hat, keine eigene Beziehung zu Gott hat. Als er vom Engel aufgetragen bekommt, Männer nach Joppe zu schicken, zögert er nicht, sondern schickt sie direkt nach Joppe, ohne an irgendwas zu zweifeln. Und Petrus, der 3 Jahre mit Jesus durch die Gegend gezogen ist, der ein Apostel war und der Gott eigentlich schon sehr lange und sehr gut kannte, der ja, erwidert hier auf keinen Fall, Herr, und zweifelt so ein bisschen an dem, was Gott ihm gerade durch eine Vision sagt. Und daran stellen wir eine Sache fest. Nur weil wir Gottes Kinder sind, fällt es uns nicht automatisch leicht, Gott zu vertrauen. Nur weil wir als Christen leben, leben wir nicht automatisch wie Christus. Nur wenn wir als Christen leben, leben wir nicht automatisch wie Christus. Und ich glaube, da sitzen wir alle in einem relativ ähnlichen Boot. Wir wollen zwar Gott vertrauen und wir glauben auch die Sachen, die da stehen, aber wenn es dann so ganz praktisch wird, wenn wir irgendwelche Hemmschwellen übertreten müssen oder irgendwelche Grenzen um uns sehen, vielleicht auch nur die Grenze unserer Komfortzone, ja, dann ist das nicht mehr so einfach. Obwohl Petrus Apostel war, glaubt er doch besser zu wissen, was gut und richtig ist. Wir schreiben oft auf unsere Kaffeetassen Sprüche 3, Vers 5. Und da steht, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das ist vermutlich einer der meistzitiertesten und gleichzeitig am meisten missachteten Verse. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben gerade Dinge, bei denen es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen. Vielleicht Dinge, wo du irgendwie geprägt bist. Vielleicht bist du durch Angst geprägt oder durch Zweifel oder durch Sorgen. Und es fällt dir schwer, Gott mehr zu glauben als deinen Ängsten. Es ist immer leichter, unseren Ängsten mehr zu glauben als Gott oder unseren Sorgen mehr zu vertrauen als Gott. Aber es gibt zwei Optionen, wie wir mit unseren Sorgen, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Ängsten umgehen können. Entweder wir drehen uns damit zu Gott und geben ihm das hin, oder wir drehen uns damit von Gott weg und fangen an zu zweifeln und distanzieren uns von ihm und zweifeln an seiner Güte und an seiner Gnade. Petrus schreibt später in den Petrusbriefen, gerade im ersten Petrusbrief, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und scheinbar hat Gott in dieser Zwischenzeit zwischen Apostelgeschichte und 1. Petrus ziemlich viel bewirkt, weil Petrus auf einmal ein Mann ist, der sehr festes Gottvertrauen hat. Und ich glaube, da sind wir alle in einem Prozess. Was auch immer dich gerade beschäftigt, vielleicht hast du Probleme, die dich nachts wach halten oder Zwänge, wo du merkst, du kannst sie irgendwie schon lange nicht mehr kontrollieren, sondern sie kontrollieren dich. Wirf alles auf Jesus, denn er sorgt für dich. Er kennt dich, er kennt auch deine Situation. Und damit du mit dieser Aufgabe nicht komplett auf dich alleine gestellt bist und heute frustriert nach Hause gehst, weil du weißt, es hat die ganze letzte Woche schon nicht geklappt, schickt Gott uns einen Beistand. Und ich habe über die Apostelgeschichte 1 gepredigt, als wir diese Predigtreihe angefangen haben. Und ich habe damals gesagt, Apostelgeschichte ist eigentlich so ein bisschen ein irreführender Begriff, weil es suggeriert eigentlich, dass die Apostel diejenigen sind, die hier irgendwie so die Zügel in der Hand hatten und die das Ganze so gemanagt haben. Und eigentlich müsste es eher die Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes heißen, weil wir immer wieder sehen, wie der Heilige Geist es ist, der die Apostel irgendwo hinschickt und der am Ende die Zügel in der Hand hat. Ich meine, die Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes ist nicht ganz so griffig. Vielleicht nennen wir sie deshalb auch Apostelgeschichte. Aber wir sehen gerade auch in unserem Text heute, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Er hat gewirkt bei Cornelius und hat ihm gesagt, schick nach Petrus. Er hat gewirkt bei Petrus, hat ihm diese Vision gegeben, dass Petrus überhaupt erst bereit war, zu Cornelius zu gehen. Und wir sehen auch dann in den Versen 44 bis 48, wie der Heilige Geist den Menschen, die dort um Cornelius versammelt sind, neues Leben schenkt. Nachdem Petrus den Heiden das Evangelium erklärt hat, glauben sie ihm und der Heilige Geist kommt auf sie. In den Versen 44 bis 48 lesen wir, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte noch einige Tage bei ihnen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Film Findet Nemo. Wer kennt den Film Findet Nemo von euch? Meldet euch mal. Weil mein, okay, also wirklich viele. An diejenigen, die den nicht kennen, ihr könnt den heute Abend auf Disney Plus gucken. Ich habe geguckt, da gibt's den. Und an diejenigen, die den nicht kennen, auch noch kurz vorweg, es kommt ein kleiner Spoiler. Aber ich hoffe, einer, der verzeihlich ist, weil also Nemo landet dann ja in diesem Aquarium und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass er da nicht bis zum Ende bleibt und stirbt, sondern dass er da irgendwann wieder rauskommt. Und genau, da ist Nemo mit diesen Aquarienfischen und am Ende kommt Nemo aus dem Aquarium raus und diese ganzen Aquarienfische kommen auch mit raus und sind auf einmal nicht mehr nur in ihrem Aquarium, wo sie ihr ganzes Leben zugebracht haben, sondern sind auf einmal im Meer. Und so ähnlich ist unsere Geschichte hier auch. Bisher hat der Heilige Geist ausschließlich in diesem kleinen Rahmen der Juden gewirkt und es sind ausschließlich Juden zum Glauben gekommen. Und plötzlich, und das ist unser Text heute, plötzlich wirkt der Heilige Geist auch außerhalb von diesem Aquarium und begegnet Menschen, die gar nicht zum jüdischen Volk gehörten. Und damit kommt eine zentrale Frage auch für uns. Lebt der Heilige Geist auch in deinem Herzen? Hast du das Evangelium, also die Botschaft Jesu, verstanden und angenommen? Glaubst du, dass Jesus auf diese Welt kam, dass er sein Leben für dich gab und dass du zu ihm gehören darfst, wenn du Vergebung für dein bisheriges Leben bittest? Weil wenn nicht, dann ist diese ganze Geschichte über Cornelius und so weiter für dich nicht viel wert. Vielleicht bist du auch dein eigener Cornelius. Vielleicht denkst du so, diese ganze Frömmigkeit und hier irgendwie am Wochenende hinzukommen und so und vielleicht sogar zu beten oder irgendwelche Sachen zu spenden, das ist irgendwie gut. Aber das war bei Cornelius alles nichts wert, bevor er den Heiligen Geist nicht in seinem Herzen hatte. Das Evangelium gibt denjenigen Menschen Hoffnung, die erkannt haben, dass sie einen Retter brauchen. Und vielleicht ist auch das für dich die entscheidende Frage. Glaubst du? Glaubst du, dass du geschaffen bist, um ein Leben mit und für Jesus zu leben? Du bist immer abgelenkt von tausend Dingen und du sprintest so durch dein Leben und irgendwie zieht alles so schnell an einem vorbei. Aber lass uns einen Moment Zeit nehmen und uns fragen, wir sprinten zwar, aber sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Das Evangelium gibt denjenigen Menschen Hoffnung, die erkannt haben, dass sie einen Retter brauchen. Diese Welt verspricht uns alle möglichen Dinge. Sie verspricht uns irgendwie Erfüllung und Freude und Hoffnung. Und viele Menschen laufen diesen Versprechen hinterher. Sie versuchen irgendwie das ganze Geld zu bekommen, das sie irgendwie bekommen können, oder diese ganze Beliebtheit, um irgendwie besonders erfüllt zu sein. Sie versuchen, ihre Erfüllung selbst zu erarbeiten. Das ist das eine, Erfüllung. Und das zweite, wonach sich diese ganzen Menschen um uns herum, unsere Menschheit ausstreckt, ist Sicherheit. Erfüllung und Sicherheit. Finanzielle Sicherheit, gesundheitliche Sicherheit, vielleicht gesellschaftliche Sicherheit, dass man nicht irgendwie ausgestoßen wird, oder moralische Sicherheit, dass man irgendwann über diesen Menschen sagt, ja, das war doch ein guter Mensch. Diese ganzen Menschen um uns herum und in unserer Gesellschaft, die sind wie in so einem Strom. Und es ist manchmal schwierig, diesem Strom nicht einfach da so mitzuschwimmen, weil man da so reingezogen wird. Und jetzt kommt leider für diejenigen, die Findet Nemo nicht kennen, meine zweite Findet Nemo-Illustration. Weil vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass diese beiden Fische da mit diesen Schildkröten in diesem Strom geschwommen sind. Und so ähnlich stelle ich mir auch diesen Strom vor, der auf der verzweifelten Suche ist nach Sicherheit und nach Erfüllung. Und man versucht, diese ganzen Dinge irgendwie zu greifen, die man greifen kann, um irgendwie Sicherheit und Erfüllung zu bekommen. Die Welt kann dir viel versprechen, aber sie kann ihre Versprechen nicht einhalten. Deshalb sei bereit dafür, dass der Heilige Geist vielleicht auch heute Abend Dinge offenbart, auf die du deine Hoffnung setzt und die dich früher oder später enttäuschen werden. Weil wenn wir uns die Menschen angucken, die mit diesem Strom bis zum Ende geschwommen sind, dann sehen wir oft, sie sind überhaupt nicht erfüllt Und sie haben überhaupt keine Sicherheit. Selbst viel Geld erfüllt sie nicht. Oder die beliebtesten und bekanntesten Menschen dieser Welt, irgendwelche A-Promis, keine Ahnung, die strotzen nicht gerade vor Erfüllung. Mach dich bereit, dass der Heilige Geist dir heute Abend Dinge zeigt, die dich vielleicht enttäuschen werden, wenn du weiter deine Hoffnung darauf setzt. Und wisst ihr, ich glaube, wir können uns alle noch viel mehr vom Heiligen Geist leiten lassen. In der Apostelgeschichte lesen wir das nämlich immer wieder. Wir lesen, wie der Heilige Geist mit den Aposteln zusammen entschieden hat, dass sie irgendwo hingehen. Oder dass der Heilige Geist ihnen verwehrt hat, nach irgendwo hinzugehen. Oder dass er sie daran angetrieben hat, irgendwo zu sein oder mit Menschen zu sprechen. Lasst uns offen sein, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Dass der Geist Gottes uns vielleicht durch Visionen, vielleicht durch Träume Dinge offenbart. Lasst uns offen sein, dass wir Eindrücke bekommen, die wir teilen können. Und vielleicht ist es schwer am Anfang, das zu unterscheiden, was ist jetzt vom Heiligen Geist inspiriert und was ist irgendwie meine eigene Einbildung und also ist das jetzt wirklich von Gott oder ist es nicht von Gott? Sicherlich ist es am Anfang schwer zu unterscheiden. Aber je häufiger wir die Stimme des Heiligen Geistes hören, desto besser erkennen wir sie, wenn wir sie hören. Und ich kann euch ja, vielleicht hilft das so ein bisschen, erzählen, wie es bei mir ist. Ich habe manchmal so Gedanken, wo ich denke, ah, vielleicht ist es jetzt irgendwie so ein Eindruck vom Heiligen Geist. Und dann für gewöhnlich bete ich darüber und frage Gott, ja, kommt das jetzt von dir? Oder habe ich mir das jetzt gerade einfach eingebildet und da ist eigentlich nichts dran. Und ich merke dann, dass es entweder stärker wird oder dass es weniger wird. Entweder stärker zu so einem Drängen, das immer intensiver wird, oder dass es wieder verfliegt. Lasst uns offen sein, dass der Heilige Geist uns spricht und dass er uns gebraucht. Und wenn du den Text heute Abend gelesen hast aus Apostelgeschichte 10 und du wünschst dir, dass der Heilige Geist dich stärker durch den Alltag leitet oder dir vielleicht auch die Gaben schenkt, die er den Leuten bei Cornelius da geschenkt hat, dann komm nach dem Gottesdienst zu uns und wir beten zusammen dafür. Ich glaube, die meisten von uns sehen sich eigentlich danach, dass der Heilige Geist eine größere Rolle in unserem Leben spielt und dass wir uns im Alltag mehr von ihm leiten lassen. Lasst uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, dass du deine Komfortzone verlässt und anfängst, dem Heiligen Geist mehr Kontrolle zu geben. Wir waren ja vor einigen Wochen auf dem Jugendteam-Wochenende mit Andi. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich glaube, vor 2 Wochen. Vielleicht hast du es mitbekommen. Habt ihr es mitbekommen? Und je nachdem, wen ihr fragt, haben wir da sehr unterschiedliche Sachen erlebt. Manche Leute erzählen euch vielleicht, dass wir da eigentlich nur spazieren waren. Und manche Leute erzählen euch vielleicht, dass wir da die gefährlichsten und lebensmüdesten Touren gegangen sind, durch 1000 Meter tiefe Schluchten und uns die ganze Zeit an so winzig kleinen Sprossen festhalten mussten. Und ich glaube, die Realität liegt irgendwo dazwischen. Aber egal, wen ihr fragt, jeder hat diese Erfahrung gemacht, der mit war. Manchmal musste man zur nächsten Sprosse klettern, ohne zu wissen, wo der Weg am Ende hinführt. Manchmal musste man zur nächsten Sprosse klettern, ohne dass man den gesamten Verlauf kannte. Und das war okay, weil wir hatten ja unseren Reiseführer Andi dabei und wir wussten, Andi kennt den Weg und wir klettern ihm einfach hinterher. Und so ähnlich ist Petrus der Leitung des Heiligen Geistes gefolgt. Er hat dem Heiligen Geist vertraut. Gott hat Petrus gesagt, er solle mit den Männern mitgehen, ohne zu zögern, und Petrus ging. Petrus musste nicht den ganzen Weg kennen, um zur nächsten Sprosse zu klettern. Und vielleicht gibt es bei dir auch eine nächste Sprosse und du zögerst, weil du nicht weißt, wo sie hinführt oder weil du nicht den ganzen Weg kennst. Vielleicht hat Gott dir jemanden aufs Herz gelegt, eine Person, die Jesus nicht kennt, und Gott hat dir aufs Herz gelegt, dieser Person von Jesus zu erzählen. Aber du zögerst, weil du weißt ja nicht, wie sie reagiert. Vielleicht bekehrt sie sich direkt und vielleicht lasst sie dich einfach aus. Vielleicht hat Gott dir aufs Herz gelegt, deinen Job zu kündigen, deine Sicherheit aufzugeben und irgendwie eine Zeit für ihn zu investieren, irgendwie einen Einsatz zu machen im Ausland oder irgendwo eine Gemeindegründung zu unterstützen oder irgendwo hinzugehen und du weißt noch nicht mal, wohin. Und du zögerst, weil du weißt nicht, wo die Reise hingehen soll. Vielleicht liegt es dir auch auf dem Herzen, dich mit jemandem zu versöhnen, zu dem du schon lange keinen Kontakt mehr hattest. Und du zweifelst daran, ob das eine gute Idee ist, weil du weißt ja nicht, wie die Person reagieren wird. Vielleicht fordert dich Gott auch heraus, großzügiger zu sein mit deiner Zeit oder mit deinem Geld. Vielleicht dich in eine Person zu investieren, der es finanziell nicht so gut geht, oder mit einer Person Zeit zu verbringen, die sehr einsam ist. Und du weißt natürlich nicht den ganzen Weg. Du weißt nicht, wie viel am Ende du dafür investieren musst. Vielleicht ruft Gott dich auch dazu auf, dich taufen zu lassen oder deinen Glauben öffentlich zu bekennen, obwohl du Angst hast, was andere denken werden. Aber dein nächster Schritt im Glauben kann ein Teil von Gottes großem Plan sein. Dein nächster Schritt im Glauben kann ein Teil von Gottes großem Plan sein. Du musst nicht den ganzen Weg kennen, du musst nicht alle Sprossen kennen und wissen, wo diese ganze Reise hingeht, um zur nächsten Sprosse klettern zu können. Du musst nur glauben, dass Gott den Weg kennt. Lasst uns bereit sein, unsere persönliche Komfortzone, unseren persönlichen kleinen Kreis zu überwinden und zu verlassen, um uns von Gott gebrauchen zu lassen. Petrus musste damals auch sich Sorgen machen über irgendwie gesellschaftliche und persönliche Vorurteile, weil er hatte diese Vision gesehen, aber die ganzen anderen Apostel nicht. Die ganzen anderen Christen waren immer noch auf diesem Dampfer, nur Juden können errettet werden. Und Petrus war jetzt der Einzige, der von Gott offenbart bekommen hat, dass auch Heiden zum Glauben kommen konnten. Und er ist direkt mitgegangen, weil er gesehen hat, Gott führt ihn und Gott kennt den Weg. Und er ging mit. Wer könnte dein Cornelius sein? Jemand, in dessen Leben Gott dich bewusst gestellt hat, um das Evangelium zu teilen? Vielleicht gibt es auch jemanden in deinem Umfeld, dessen Herz Gott die letzten Wochen vorbereitet hat, um dich diese Woche zu ihm zu senden. Vielleicht jemand auf der Arbeit oder in der Schule, vielleicht auch jemand in deiner Familie, der sehr weit weg ist von Jesus. Oder jemand, zu dem du schon den Kontakt verloren hast und Gott fordert dich heraus, mal wieder eine Nachricht zu schreiben und einfach zu fragen, wie läuft's so? Wir wissen nicht, wann Gott uns solche Cornelius-Momente schenkt. Weil wir wissen, dass Gott uns dazu beruft, bereit zu sein. Bereitschaft zählt bei Gott mehr als Befähigung. Wer bereit ist, das Evangelium zu teilen, den befähigt Gott auch. Vor 2 Wochen hat André uns erklärt, warum Gott nicht einfach den Engel das Evangelium erzählen lässt. Weil der Engel war ja sowieso bei Cornelius. Der hätte einfach noch sagen können, hey Cornelius, und so ist das Evangelium. Macht Gott aber nicht. Und André hat uns erklärt, weil das Evangelium zu teilen ein Privileg ist, das Gott für die Menschen vorgesehen hat. Aber wusstet ihr, dass in Caesarea, also der Stadt, in der Cornelius lebte, auch Philippus lebte? In Kapitel 8, Vers 40 heißt es, Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Also Philippus, der genauso Christ war, lebt in der gleichen Stadt wie Cornelius. Und in Kapitel 21, Vers 8 heißt es, dass er sogar sein Haus dort hatte. Am folgenden Morgen, da fährt Paulus zu ihm, brachen wir wieder auf und fuhren nach Caesarea. Und dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Also nicht nur, dass Petrus eigentlich 55 Kilometer weiter entfernt ist als Philippus. Philippus ist auch noch Philippus, der Evangelist. Und trotzdem gebraucht Gott Petrus in dem Leben von Cornelius. Bereitschaft zählt bei Gott mehr als Befähigung. Es mag sein, dass es viele Christen gibt, die das Evangelium viel besser erklären können als du. Die vielleicht auch viel näher dran sind. Vielleicht 55 Kilometer näher. Die vielleicht auch viel bessere Antworten auf schwierige Fragen geben können als du. Aber das hindert Gott nicht daran, dich zu gebrauchen. Wen Gott beruft, den befähigt er auch. In Lukas 12 sagt Jesus zu den Menschen, denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Bist du bereit, dass Gott dich sendet, auch wenn du vielleicht nicht den ganzen Weg siehst, sondern nur die nächste Sprosse? Bist du offen, dass der Heilige Geist dich aus deiner Komfortzone herausführt und mit dir Schritte des Glaubens geht? Wünschst du dir, dass du Gott genauso erlebst, wie Cornelius und seine Familie ihn erlebt haben? Dann lass uns gemeinsam als Arche-Jugend vor Gott kommen und ihn bitten, dass er uns das schenkt. Dass er uns neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt und dass er seinen Heiligen Geist ausgießt über uns. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.